18. Maria aber stand draußen bei der Gruft und weinte. Als sie nun weinte, bückte sie sich vornüber in die Gruft und sieht zwei Engel in weißen Kleidern da sitzen, einen bei dem Haupt und einen bei den Füßen, wo der Leib Jesu gelegen hatte. Und jene sagen zu ihr: Frau, was weinst du? Sie spricht zu ihnen: Weil sie meinen Herrn weggenommen und ich nicht weiß, wo sie ihn hingelegt haben. Als sie dies gesagt hatte, wandte sie sich zurück und sieht Jesus dastehen, und sie wusste nicht, dass es Jesus war. Jesus spricht zu ihr: Frau, was weinst du? Wen suchst du? Sie, in der Meinung, es sei der Gärtner, spricht zu ihm: Herr, wenn du ihn weggetragen, so sage mir, wo du ihn hingelegt hast, und ich werde ihn wegholen. Jesus spricht zu ihr: Maria. Sie wendet sich um und spricht zu ihm auf Hebräisch: Rabuni, das heißt Lehrer. Jesus spricht zu ihr: Rühre mich nicht an, denn ich bin noch nicht aufgefahren zum Vater. Geh aber hin zu meinen Brüdern und sprich zu ihnen: Ich fahre auf zu meinem Vater und zu eurem Vater und zu meinem Gott und eurem Gott. Maria Magdalena kommt und verkündet den Jüngern, dass sie den Herrn gesehen und er dies zu ihr gesagt habe.
Ja, ihr Lieben, ich glaube, wenn wir die Maria Magdalena so betrachten, und sie hat den Herrn Jesus ja so geliebt, vom ganzen Herzen, richtig tief, weil sie auch wusste, was er für sie getan hatte. Und dann kommt sie zum Grab, und das, was sie eigentlich ja machen wollte, ist, seinen Leichnam zu salben, nachträglich, weil da war halt keine Zeit mehr für, als sie ihn in die Gruft gelegt hatten. Das ist ein letzter Liebesdienst, vielleicht so in diese Richtung. Ja, als sie dann das Grab aber leer vorfand, übrigens, das ist ja schon mal eigentlich unsere Hauptfreude, das Grab ist leer. Ja, das taucht in den Text, den wir ab Vers 11 lesen, ja gar nicht auf, aber das Grab ist leer. Sie schaut in ein leeres Grab und wir dürfen mit in ein leeres Grab hineinschauen in unserem Text. Das Grab ist leer. Jesus ist nicht als Leichnam in diesem Grab. Wunderbare Nachricht. Ja, aber Maria, sie begreift es nicht. Sie sieht in das leere Grab, sie sieht die Tücher, sie begreift es nicht. Und wir neigen vielleicht dazu, weil wir die Geschichte heute kennen, wir haben die ganze Bibel, wir haben den Heiligen Geist, wir neigen dazu, Maria hätte es doch erkennen müssen, der Jesus hat es doch auch vorher den Jüngern und dir bestimmt zigmal gesagt. Ja, es ist ja an mehreren Stellen auch berichtet, dass Jesus sagt, wie er sterben wird, dass er auferstehen wird. Und das hat Maria bestimmt auch alles mitbekommen. Und doch, in dieser Situation hat sie es nicht verstanden. Aber bevor wir mit dem Finger auf sie zeigen, müssen wir mit allen anderen Fingern auf uns zeigen. Wie ist das, wenn wir eine schlimme Nachricht bekommen? Ja, wenn du eine Nachricht bekommst, oder weiß nicht, vor knapp 10 Jahren ist meine Mutter gestorben. Ja, die Nachricht kam über meinen Bruder telefonisch. Und es war ein Sonntag, ich habe mich auf eine Predigt vorbereitet, wollte eigentlich in die Gemeinde zum Predigen. Und dann kam der Anruf: Jürgen, du musst sofort kommen. Mit der Mama ist was. Wir uns ins Auto gesetzt und losgedüst. Natürlich vorher noch in der Gemeinde angerufen und gesagt, ich komme nicht zur Predigt. Ne? Dann hat die Gemeinde auch gebetet. Die haben das da gesagt in der Gemeinde, dass da was ist. Und dann haben die gebetet. Ja, während wir im Auto saßen, also der erste Anruf von meinem Bruder, der war sehr aufgeregt. Der zweite Anruf im Auto, ganz ruhig. Jürgen, komm nach Kreuzberg, fahr runter die Kirche, da kommst du hin. Da war mir klar, als ich noch im Auto saß, keine gute Nachricht. Naja, wir kamen dann da an und die Mutter lag auf dem Bürgersteig, war schon verstorben. Und das ist etwas, das vertrübt dir die Augen. Ja, und das tut es bei mir jetzt auch. Das vertrübt dir die Augen. Du siehst nicht die Heiligkeit Gottes in dem Moment. Das siehst du nicht. Und ich kann der Maria das so nachempfinden. Ein geliebter Mensch gestorben und auf einmal ist der Leichnam weg. Ja, sie sieht das, was real vor Augen ist. Ich habe auch real gesehen, was vor meinen Augen war. Ja, meine Mutter lag dann 3 Stunden auf diesem Bürgersteig, bis die Kripo kam, weil die mussten die Leiche freigeben. Ja, und dann war die Kirche aus, sie wollte zur Kirche gehen. Dann war die Kirche aus, dann liefen die ganzen Kirchenbesucher, alle, ne? Und die Polizei hat die Straße für die Autos abgesperrt, aber es war voll der Hammer. Und ja, das trübt dir die Augen. Ja, ich konnte in dem Moment auch nicht sagen, ey, mein Herr und mein Gott, meine Mutter mag jetzt in den Himmel gegangen sein. Wer meine Mutter kannte, weiß, was sie für ein Mensch war. Ja, ein gläubiger Mensch, klar, im Katholischen, aber ich glaube, der Platz im Himmel war bereit. Und daran habe ich nicht gedacht in dem Moment. Ich konnte auch, weiß ich nicht, wochenlang nicht weinen. Irgendwann bin ich in einem Muhl mit meinen Stöcken und habe mich dann auf eine Bank gesetzt. Und dann hat der Herr Jesus zu mir gesagt, nicht Maria, sondern Jürgen. Und da war für mich ein bisschen was weggebrochen. Dann konnte ich merken, ja, mein Herz, meine Seele konnte frei werden. Und ich konnte, ja, wieder glauben, ist jetzt falsch. Ja, ich war immer im Glauben. Die Maria hat auch weiterhin an Jesus und Gott geglaubt. So ging es mir auch. Aber der Blick war getrübt. Und jetzt ist er nicht mehr getrübt. Und in dem Moment, als der Herr Jesus sie mit Maria ansprach, sprach er in ihr Herz, in ihre Seele. Und da wusste sie, ohne ihn zu berühren, die Jünger mussten den Herrn Jesus noch antasten, die Wunden sehen. Das brauchte Maria nicht. Sie brauchte nur den einen Ruf in ihr Herz. Sie musste hören, du bist mein. Ich nenne dich bei deinem Namen. Du bist mein. Das hatte sie in ihrem Herzen vernommen. Und da war ihr klar, das ist mein Herr Jesus. Und da hatte sie das Wunder der Auferstehung auch begriffen, weil es war ihr vollkommen klar. Und ganz real, da war der Herr Jesus real. Auf einmal nicht mehr der Leichnam war gestohlen, diese eine Realität, die sie dachte. Jetzt wusste sie, der Leichnam ist nicht gestohlen, er ist auferstanden. Und das ist real. Und das wünsche ich mir für mich auch immer wieder, immer mehr, am besten jeden Tag, diesen Ruf von Herrn Jesus, wenn ich morgens in meinem Sessel sitze und mache stille Zeit, dass er sagt, Jürgen, heute habe ich das für dich. Und am nächsten Tag sitze ich wieder da und er sagt, Jürgen, heute habe ich das für dich. Und das wünsche ich dir. Nicht, dass er Jürgen zu euch sagt. Ne? Das muss nicht sein. Außerdem dir, Jürgen. Dir ja. Zu dir ja. Aber zu allen anderen. Ne? Aber das wünsche ich uns, dass der Jesus uns mit unserem Namen anspricht, in der stillen Zeit, in der ruhigen Zeit, wann auch immer du die machst. Und dass er eure Herzen, eure Seelen berührt und die Tränen verschwimmen. Das, was vernebelt ist, vielleicht auf den neuen Tag. Du machst dir Sorgen um den Tag. Es ist wie in einem Nebel. Und auf einmal siehst du klar. Dieser klare Blick, den brauchen wir, wenn wir durch diese Zeit gehen, durch diese Welt gehen. Maria hatte diesen klaren Blick danach. Und das wünsche ich uns auch. Amen.
Ja, ich glaube, das bleibt ein Geheimnis, wenn wir hier mit dem Tod zu tun haben und Abschied nehmen müssen. Das ist die eine Seite und das Wissen um das, was danach ist, das ist natürlich gleichzeitig da, aber das spielt in dem Moment, beim Abschied nehmen, nicht die große Rolle und unser Kopf siegt längst nicht immer über unsere Gefühle. So hat Gott uns eben nicht geschaffen. Das hat mal jemand gesagt, wenn man auf einem Grab steht, dann sind das die zwei Realitäten. Man steht im Moment nur auf der Seite, die wehtut. Die andere Seite ist genauso real. Aber wir kriegen die Tür im Moment nicht offen. Ein Grab wie eine Tür. Ich denke, das ist eine schöne Illustration des Problems, mit dem wir immer wieder zu kämpfen haben. Und Abschied nehmen, natürlich wussten die Jünger, was los war. Die kleinen Filmszene, die wir gelesen haben, hätten wir das ganze Kapitel 20 gelesen, hätten wir genau gemerkt, dass das die Verse 1 bis 9 sind. Ich lese nochmal am Ende den Vers 9. Ne, ich lese 8 und 9. Jetzt aber ging auch der Jünger, der zuerst hineingekommen war, ins Grab hinein und sah alles und glaubte. Und der, nach der Schrift stand es ja fest, dass Jesus von den Toten auferstehen würde, aber sie verstanden das damals noch nicht. Hier war die kleine Szene, er ist ja wieder da und sie freuten sich am Ende. Körperlich da und trotzdem verstanden zu der Zeit geistlich, was dahinter steckt, haben sie es noch nicht. Und dann kommt die Begebenheit, der Text, den wir jetzt für uns gelesen haben, 10 bis 18. Und Maria Magdalena wird als erstes erklärt, worum es geistlich geht. Und danach muss sie dann nochmal zu den Jüngern, Sie haben es ja hier gesehen, das war die erste Szene, Kapitel 20, die ersten Verse, sie geht zu und sagt, das Grab ist leer. Und alle sagen, komm mal runter, hast dich gleich wieder ein, das kann nicht sein. Und irgendwie war es ihnen dann doch komisch, dann gehen sie hin. Jetzt begegnet Maria Magdalena dann, Vers 9, 10 bis 18, Jesus persönlich. Und dann kriegt sie am Ende einen unangenehmen Auftrag. Jetzt muss er nochmal zu den Jüngern. Meine Güte, die Kerle haben doch letztes Mal schon nicht verstehen wollen oder sie nicht ernst nehmen wollen. Und damals war es, ohne dass man was Böses dabei dachte, eine Frau galt juristisch nicht als Zeuge. Da macht man drüber denken, wie man will, aber das war in den Köpfen. Also war es für Maria völlig klar, ich komme zurück, auch wenn die mich mögen, aber es wird ein Problem, die jetzt zu überzeugen. Aber Jesus sagt, geh hin, sag ihnen alles, was ich dir gesagt habe. Würden wir nochmal weiterlesen, ab Vers 19, dann merken wir, da sind Jünger, die die Tür abschließen, das war damals tagsüber völlig unüblich, aus Angst vor den Juden. Sie konnten immer noch nicht klar denken. Und jetzt nimmt Jesus die Sache selber in die Hand und dann erscheint er ihnen und überzeugt sie von dem geistlich, was hier tatsächlich stattgefunden hat. Und das ist ein Riesenproblem. Wir haben was gehört, wissen, wie es ist, müssen dann aber begreifen, ja, sie kamen, sahen und glaubten, aber sie verstanden nicht. Ich glaube, genau das ist auch das, was Gott immer wieder mit uns machen muss. Wir haben es im Kopf, wir wissen es, dann erleben wir es. Dann sind wir auf einmal, ja, völlig durch den Wind, aber können es nicht zuordnen zwischen dem, was wir sehen, wo wir sagen, jawohl, das sind die Tatsachen, aber verstehen. Das muss uns unser Herr schenken. Und das ist auch das Geheimnis immer wieder, dass Gott Menschen klar machen muss, wer er ist. Am Mittwoch habe ich wieder mich mit meinem alten Ex-Chef getroffen. Es war eine gute Zeit, aber Thema Glauben, er hat erstaunlich viel mitgemacht, darüber zu sprechen. Aber eine Decke ist nichts, das ist eine riesen Käsenglocke, da kommt man überhaupt nicht durch. Und man merkt auf einmal, da prallen zwei Welten aufeinander. Die kriegt man verbal, kognitiv, mit dem Kopf nicht gesprengt. Paulus war völlig überzeugt, Gott zu gefallen. Er brachte die Christen in den Knast. Er wird viele im Himmel wiedersehen, die er, für deren Tod er mitverantwortlich ist. Und was macht Jesus? Zack, er stellt sich ihm in den Weg und der Paulus hat die schönsten und besten Briefe geschrieben, die wir haben. Nicht, dass die anderen schlecht sind, aber er war eben derjenige, der wahrscheinlich am Schreiben mehr Spaß hatte und Gott hat das sehr gut ausgenutzt und uns vieles, vieles hinterlassen. Und dann sagt, zu dem, was Maria Magdalena den Jüngern dann sagen sollte, war ja nicht nur das Grab ist leer, sondern sag ihnen und erzähle ihnen, was er zu ihr und sie erzählte ihnen, was er zu ihm gesagt hatte, was Jesus ihr gesagt hatte. Und er hat zwei Sachen gesagt. Ich gehe zu meinem Vater und zu eurem Vater und ich gehe zu meinem Gott und zu eurem Gott. Wenn wir uns als Kinder treffen oder mit Verwandten treffen, dann sprechen wir von unserem Vater, von unseren Eltern. Aber ich käme nicht auf die Idee, zu meinem Bruder zu sagen, meine Mutter und deine Mutter ist gestorben oder mein Vater und dein Vater ist gestorben. Da würde ich immer unser verwenden. Aber ich glaube, dass diese Betonung etwas ganz, ganz Wichtiges ist. Dass Jesus nämlich deutlich macht, auf welcher Ebene sich jetzt die Jünger befinden dürfen geistlich. Nicht nur unser Gott, auf ganz unterschiedlichen Ebenen, wir haben beide was damit zu tun, sondern mein Vater und dein Vater, das ist Augenhöhe. Das ist eine Betonung und ich denke, dass unser Herr hier nicht zufällig, sondern ganz bewusst diese Darstellung gewählt hat. Und wir würden nachher, wenn wir uns die Begegnung mit den Jüngern ansehen, das auch bestätigt finden. Er möchte deutlich machen, dass wir jetzt auf der Sohnesebene auf Augenhöhe stehen dürfen. Und wir kennen das nicht so, früher war es aber üblich, dass Väter mit 14, 15, wenn die Söhne erwachsen wurden, ihre Söhne als Söhne anerkannten und in die Sohnschaft, quasi in die Fähigkeit, auch Sohn juristisch zu sein, nicht nur biologisch, sie wurden regelrecht eingesetzt. Dafür gab es ein eigenes Fest und das ist uns ein bisschen, wir kennen es vom bestenfalls zum Hörensagen, formulieren wir es so. In der Praxis? Ich nicht. War immer klar, dass ich der Sohn war. Ab einem gewissen Alter, da erweiterten sich die Aufgaben. Da reichte in den Keller gehen und Müll rausbringen nicht, dann und so weiter, das wissen wir. Aber ein großes Fest, dass ich ab einem gewissen Alter als Sohn eingesetzt worden bin, wäre wahrscheinlich auch sehr auffällig in Deutschland gewesen. Das war aber früher üblich. Und unsere Sohnschaft, das ist im Prinzip der Begriff dafür, dass wir als Söhne eingesetzt werden. Damals früher ein Brauch und ein entstehender Begriff. Und wenn wir als Geschöpfe Gottes, das sind wir, wenn wir geboren werden, Kinder Gottes werden, dann setzt Gott uns als seine Söhne ein. Dann werden wir seine Söhne. Denen aber, die ihn aufnahmen, gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden. Heute würden wir schreiben Söhne und Töchter. Ich glaube, dass das damals keinerlei Diskriminierungsgedanke war. Das war einfach die gängige Formulierung. Und hier spielt unser Herr an und sagt ganz klar, einer Frau, die juristisch keine Zeugin sein durfte, konnte, vor Gericht wäre sie keine gewesen, die setzt er als Erste ein, mehr als nur zu sagen, das Grab ist leer, sondern Inhalte zu verkünden, die seine Jünger erst, nachdem sie sich eingeschlossen hatten und er dann durch die Tür erschien, später erklärt bekamen. Ich weiß nicht, was sich Maria gedacht hat, als sie dann zu den Jüngern ging und ihnen das erstmal vorher erklären musste. So wie sie sich eingeschlossen hatten danach und eingeschlossen blieben und es war Angst da und wo Angst regiert, ist der Kopf nicht frei. Ich glaube, Maria hat es zwar gesagt, so wie ihr Herr das wollte, aber das Ziel erreicht hat sie wahrscheinlich nicht. Die Freude bei den Jüngern war noch nicht durchgebrochen und das Verständnis für die Dinge dessen, was sie gesehen haben, war noch nicht da. Aber Gott ist sich nicht so schade, ganz deutlich zu sagen, Maria, das ist das geistliche Ziel, das ist das Neue nach meiner Auferstehung, das ist das, was dir gilt, das ist das dir als Frau, als meiner Nachfolgerin und dir als und den anderen Jüngern, das ist das Neue, was ich euch hinterlasse, was ich euch schenke. Ihr seid mit mir zusammen einmal als Söhne auch Erben.
In Markus 16 ist mir die Maria Magdalena aufgefallen. Wo hat die dann ihre Beziehung, oder wir reden ja von Beziehung, Maria und Jesus. Markus 16, Vers 9 habe ich gesehen, als er früh am ersten Wochentag auferstanden war, erschien er zuerst der Maria Magdalena, von der er 7 Dämonen ausgetrieben hatte. Ich weiß nicht, und da können andere bestimmt einspringen, ob das die erste Begegnung war, die Jesus mit der Maria Magdalena hatte. Wir lesen ja auch in der Bibel von anderen, die Jesus begegnet sind oder denen Jesus begegnet ist und Dämonen ausgetrieben hat. 7 Dämonen hat Jesus ausgetrieben. Wir sagen oft, wem viel vergeben ist, der liebt viel. Wem Jesus intensiv begegnet ist, der kriegt das ein Lebtag nicht vergessen. Beziehung von dir und mir zu Jesus, Beziehung von Maria Magdalena zu Jesus. Wenn man weiter ein bisschen gräbt, das sind alle, das waren ja Schwestern, die Maria Magdalena und die Martha. Und da war noch der Lazarus, hilft mir, war der Bruder, ne? Ich meine, die wären alle zusammen gewesen. Nein? Doch, der war gestorben. Johannes, auch Johannes 11, meint. Können wir gleich gucken. Viele haben Jesus gerufen. Hilf mir. Herr Jesus, ich brauche dies. Herr Jesus, ich brauche das. Was ich von der Maria Magdalena dann lese, ist, die kam zu Jesus. Hat da gesessen. Sie kam zu Jesus, hat ihm hatte das teure Öl, dieses Parfum gegeben, hat ihm die Haare, hat mit ihren Haaren seine Füße gewaschen oder geölt. Später auch in Markus 16 habe ich gelesen, dass die Maria Magdalena und die Maria, das war dann die Mutter vom Jakobus, wohlriechende Öle gekauft haben. Wieder etwas für Jesus gegeben. Viele im Leben von Jesus sind gekommen und haben gerufen, haben ihre Nöte bekannt gemacht. Sie kam zu Jesus, um ihm zu dienen, um ihm etwas Gutes zu tun, um ihm zu salben. Ich finde das bezeichnend in der Beziehung. Und auch, wir können gleich nachgucken, ich bin mir ziemlich sicher, dass der Lazarus auch dazu gehört, weil die kamen dann und sagten zu Jesus, mein Bruder ist gestorben. Und das ist in dem Zusammenhang das einzige Mal, wo wir in der Bibel sehen, wo Jesus weinte. Das habe ich damals schon gelernt, ist der kürzeste Vers der Bibel. Jesus weinte. War eine ganz spezielle Beziehung, die er mit der Maria Magdalena, mit ihrer Schwester Martha und dem Lazarus hatte. Können wir noch mehr reingraben? Das waren Gedanken, die ich hatte.
Haltet doch eure Gedanken einmal kurz feste und wir hören ein Beitragslied der Musikgruppe. Lasst euch mal überraschen, welches sein wird.
Es war eigentlich nicht als Vortragslied gedacht, aber irgendwie ist der Text verschwunden. Das heißt, jeder, der es kennt, kann gerne mitsingen. Wir haben es euch beim letzten Mal vorgestellt. Der Sieg gehört dir allein. Also alle, die es kennen, können gerne mitsingen.
Ja, ihr Lieben, wenn wir noch ein bisschen weitermachen wollen. Das mit den vielen Marias ist gar nicht so einfach, Sascha. denn da gibt es nicht nur ein, zwei von die da so eine Relevanz haben, ne? Die Mutter Jesu, da wird mal Maria, die Mutter des Josef, erwähnt. Wenn ich mich nicht irre, könnte das auch die Mutter Jesu sein. Da bin ich mir nicht ganz sicher, weil ja auch einer von Jesu Stiefbrüdern Josef, glaube ich, hieß. Die Maria, Mutter des Jakobus, glaube ich, hast du vorhin erwähnt, ne? Und Maria Magdalena, ich persönlich kenne das nicht, dass sie wohl die Schwester von Martha und Lazarus ist, aber vielleicht habe ich das auch noch nicht verstanden. Aber das ist jetzt mal dahingestellt. Ich habe in meiner Vorbereitung auch an einen Punkt gedacht, bin ich auch so auf einen Punkt gestoßen, und zwar habe ich gesehen, die Liebe dieser Maria zu Jesus. Und du hast es auch ein Stück angesprochen, Sascha, ne? Die Liebe der Maria zu Jesus. Und wodurch sehe ich das? Also sie ist geheilt worden von 7 Dämonen. 7 Dämonen sind von ihr ausgetrieben worden. Und ich stelle mir dazu vor, die war seitdem bei Jesus. Also die war seitdem, hat ihnen gedient, hast du auch gesagt, ne? Sie war auch die, das muss ich mir eben nochmal nachgucken, die war noch beim Kreuz dabei, ne? Also da, ich glaube, ein paar haben von Ferne gestanden. Nicht alle und besonders nicht die Jünger, aber sie hat am Kreuz gestanden. Und sie war eine von den beiden, die dann auch gesehen haben, wo sie ihn hingelegt haben. Also die war immer dabei. Die hat sich davon nicht wegbringen lassen von Jesus. Also das finde ich echt faszinierend, dass sie das so gemacht hat. Und sie ist die, müsst ihr euch vorstellen, sonntags morgens, als noch dunkel war, heißt es, ist sie alleine zu dem Grab gegangen. Ja, was hat sie denn gedacht? Ja, da stehen die Römer, toll, der Stein steht vor dem Grab. Was hat die gedacht oder was hat die erwartet? Ich finde das nur faszinierend. Die ist dahin gelatscht. Alleine, im Dunkeln, hatte die keine Angst, habe ich so gedacht. Aber die war so eng mit Jesus, dass die dahin wollte. Also das fasziniert mich echt, dass sie das so gemacht hat. Ja. Und da bleibt ja die Frage an uns, ne? Wie ist das mit unserer Liebe zu dem Herrn Jesus? Ne? Und das war ja richtig dicke gekommen. Die haben ihn getötet oder er ist am Kreuz gestorben und sie haben ihn ins Grab gelegt. Das war ja voll die Krise. Aber sie ist dabei geblieben. Sie konnte davon noch nicht lassen. Wie ist das in meinem Leben, in meinem Stress, den ich habe? Ich habe auch einige Monate mit Stress und Schwierigkeiten hinter mir. Und dieses Festhalten an Jesus, das war teilweise echt ein Kampf für mich. Und viel Gebet und Flehen. Ja, und dieses bei Jesus bleiben, das möchte ich uns so mitgeben. Wie kann es in meinem Leben aussehen, auch wenn es schwierig wird? Und das fasziniert mich an dieser Frau. Die war so nah an Jesus, dass sie nicht von ihm lassen wollte. Und wenn ich über den Text nachgedacht habe, sind mir ein paar Fragen gekommen. Die möchte ich euch jetzt nochmal so ein bisschen zuwerfen. Weiß nicht, ob ihr da so über die Sachen auch nachgedacht habt. Einmal heißt es, sie haben ihn weggeholt. Was hat Maria denn gedacht, wer Jesus weggeholt haben soll? Also sie hätte übrigens am Anfang nur den Stein weggesehen, dass der weg war, und hat nicht ins Grab geguckt. Das war erst beim zweiten Mal, ne? Sie hat gar nicht reingeguckt, sagt aber, sie haben ihn weggeholt. Vielleicht kann das ja einer von euch beantworten. Wer soll Jesus weggeholt haben? Vielleicht auch noch dieser Part. Jesus ist ja für Maria nicht direkt erkennbar. Sie erkennt ihn erst durch seine vertraute Anrede. Warum? Habt ihr da schon mal drüber nachgedacht? Warum ist das so? Auch komisch. Vielleicht auch noch als letztes, sie durfte ihn auch nicht anrühren. Was bedeutet das hier in dieser Geschichte oder auch später für die Jünger? Oder wie hat sich das entwickelt? Ich stelle einfach mal diese Fragen im Raum. Vielleicht kann da jemand eine Antwort dafür finden oder was anderes noch sagen.
Danke. Ich habe nur gewartet auf die Steilvorlage. Ich habe mir mal die Parallelstelle angeguckt in Lukas 24. Wir lesen ja vor dem Johannestext ab Vers 11. Es ist ja das zweite Mal, dass sie da sind. Und in Lukas 24, ich würde es mal kurz vorlesen, ab Vers 1. Am ersten Tag der Woche aber kamen sie am frühen Morgen zum Grab und brachten die wohlriechenden Gewürze, die sie bereitet hatten, und noch etliche mit ihnen. Sie fanden aber den Stein vor dem Grab weggewälzt, und als sie hineingingen, fanden sie den Leib des Herrn Jesus nicht. Und es geschah, als sie deswegen ganz ratlos waren, siehe, da standen zwei Männer in strahlenden Gewändern bei ihnen. Da sie nun erschraken und das Angesicht zur Erde neigten, sprachen diese zu ihnen: Was sucht ihr den Lebenden bei den Toten? Er ist nicht hier, sondern er ist auferstanden. Denkt daran, wie er zu euch redete, als er noch in Galiläa war, und sagte: Der Sohn des Menschen muss in die Hände sündiger Menschen ausgeliefert werden und gekreuzigt werden und am dritten Tag auferstehen. Da erinnerten sie sich an seine Worte, und sie kehrten vom Grab zurück und verkündigten das alles den Elfen und allen Übrigen. Es waren aber Maria Magdalena und Johanna und Maria, die Mutter des Jakobus, die dies den Aposteln sagten, und sie und die Übrigen mit ihnen. Und ihre Worte kamen ihnen vor wie ein Märchen, und sie glaubten ihnen nicht. Petrus aber stand auf und lief zum Grab, bückte sich und sah nur die Leinentücher da liegen, und er ging nach Hause voll Staunen über das, was geschehen war. Als ich das gelesen habe, fand ich es total interessant, dass dort ja, muss ich ja bewusst machen, das ist das erste Mal, dass sie hingingen. Und ich habe mich gefragt, in Johannes 20, Vers 11 steht, Maria aber stand draußen vor dem Grab und weinte. Und dachte ich mir, interessant, in Lukas 24 steht ja, wie die Engel das sagen, was er in Galiläa sagte, der Sohn des Menschen muss in die Hände sündiger Menschen ausgeliefert werden und gekreuzigt werden und am dritten Tag auferstehen. Da erinnerten sie sich an seine Worte und sie kehrten vom Grab zurück. Da denkt man ja eigentlich, interessant, eigentlich müssten sie es in dem Moment verstanden haben, wo bei der ersten Begegnung von den Engeln. Und dann in Johannes 11, wo dann die zweite Begegnung eben dargestellt wird, ist sie dann wieder am Weinen und fragt sich, wo er ist. Dazwischen muss ja irgendwie was passiert sein. Genau, und ich habe daraus jetzt mal gelesen, es steht ja ab Vers 11, und ihre Worte kamen ihnen vor wie ein Märchen und sie glaubten ihnen nicht. Und danach ist dann noch die Geschichte von den Emmaus-Jüngern, und da sagt einer der beiden auch zu Jesus: Zu denen haben sie uns einige Frauen aus unserer Mitte in Verwirrung gebracht. Sie waren am Frühmorgen am Grab, fanden seinen Leib nicht und kamen und sagten, sie hätten sogar eine Erscheinung von Engeln gesehen, welche sagten, er lebe. Also vielleicht haben die Jünger ihn, vielleicht haben sie das im ersten Moment geglaubt, das, was Jesus ihnen gesagt hatte. Und im nächsten Moment haben die Jünger das total angezweifelt. Und Maria hat vielleicht auch diese Erscheinung mit den Engeln total angezweifelt und hat das alles in Frage gestellt und geht dann zum zweiten Mal zum Grab und weint wieder. Und noch ein Punkt mit dem Anrühren. Das fand ich auch interessant. Ich habe nämlich das gelesen und dachte mir, dort steht ja, rühre mich nicht an, denn ich bin noch nicht aufgefahren zu meinem Vater. Ich habe direkt an die Geschichte vom Thomas gedacht, wo Jesus ja ihm sagt, hier, komm, fass mich an. Und ich dachte so, interessant, warum darf Maria nicht und Thomas darf? Und ich habe mal dann in anderen Übersetzungen geguckt und dort steht oft, dass da wörtlich eigentlich steht, rühre mich nicht länger an. In dem Lukas, in einem anderen Evangelium steht auch, dass sie Jesus um die Füße klammerten und ihn festhielten. Ich bin noch nicht aufgefahren zu meinem Vater. Also ich lese daraus, dass ja sie Jesus ihr versucht zu sagen, klammer dich nicht länger an meine physische Präsenz, ich bin bald nicht mehr da. Glaub an das, was ich dir gesagt habe, und ich werde bald nicht mehr da sein, aber behalte das im Herzen, was ich dir mitgegeben habe. Genau, das waren so die Gedanken dazu. Ach ja, und ich fand es auch interessant, der Uwe hat ja gesagt, ich fahre auf zu meinem Vater und eurem Vater, zu meinem Gott und eurem Gott. Das ist mir auch aufgefallen. Und ganz interessant, davor steht aber, gehe aber zu meinen Brüdern und sage ihnen, ich fahre auf zu meinem Vater. Dieses Wort Brüder, das hat Jesus davor noch nie benutzt, um seine Jünger zu nennen. Er hat davor immer gesagt Knechte oder Freunde. Und das finde ich finde das richtig cool, einfach das nochmal zu zeigen, was passiert ist mit der Auferstehung, mit der Kreuzigung. Es sind jetzt Jesus' Brüder, die Jünger. Es sind jetzt nicht mehr seine Freunde, seine Knechte, es sind seine Brüder. Das fand ich nochmal sehr, sehr spannend.
schließe mich Niklas an. Eine Antwort mit dem nicht berühren. Ich habe gestern mal gespickt bei Roger Limi. Ich kann ja kein Griechisch. Der hat gesagt, im Griechischen gibt es tatsächlich drei Imperative, haben wir im Deutschen nicht. Ne? Wir sagen einfach nur, geh, mach. Und im Deutschen ist das tatsächlich dieser Imperativ, ich sagte das gerade, das muss eigentlich ein bisschen anders übersetzt werden. Also er hat ihn berührt und er sagt zu ihm, mach es nicht länger, hör auf, das zu tun. Und ich glaube, das hängt eben auch damit zusammen, das ist ja tatsächlich eine ganz besondere Person. Wir haben jetzt schon ein paar Mal Lukas 8 erwähnt, ich lese das mal vor, weil das ist schon außergewöhnlich. Und es geschah, also ab Vers 1 steht es, und es geschah danach, dass er nacheinander Städte und Dörfer durchzog, indem er predigte und die gute Botschaft vom Reich Gottes verkündigte und die 12 mit ihm, das kennen wir. Und dann, und einige Frauen, die von bösen Geistern und Krankheiten geheilt worden waren. Maria, genannt Magdalena, von den 7 Dämonen ausgefahren sind, und Johanna, die Frau des Chusa, des Verwalters Herodes, und Susanna und viele andere, die ihnen mit ihrer Habe dienten. Das war so eine Art Jüngerin. Also klar, die 12, so ein engerer Kreis, aber die war seitdem, ich weiß jetzt nicht genau, zu welchem Zeitpunkt das war, aber seitdem war die mit Jesus unterwegs. Und ich bin davon überzeugt, dass sie ihn als Messias erkannt hat. Die wusste genau, das ist der Messias. Und damit hängt das dann auch eben zusammen, dass Jesus zu ihr sagt, hör auf, mich weiter zu entklammern. Denn welche Erwartung hatte sie jetzt, als sie ihn auferstanden gesehen hat? Was hat die wohl gedacht? Die hat gedacht, jetzt geht's los. Jetzt ist Jesus auferstanden, jetzt geht er nach Jerusalem, jetzt wird er den Thron einnehmen, jetzt werden die Römer vertrieben. Also sie hat die Vorstellung, das, worauf ich doch lange gewartet habe, das setzt du jetzt um. Aber das war eben nicht der Plan von Jesus, sondern da kommt eine ziemlich lange Zwischenzeit, in der wir heute noch leben. Ich fahre auf zu meinem Vater und zu eurem Vater. Und dass er wiederkommen wird, das steht noch bevor. Und das macht ihr klar. Mein Zeitplan ist ein anderer, nicht deiner. Deswegen hör jetzt mal auf, deine Gedanken auf mich zu projizieren, wie es jetzt weitergehen sollte. Und auch das wollte ich nochmal so unterstreichen, was diese revolutionäre Botschaft, die Maria hier weitergeben soll. Was die Juden wohl kannten, war, dass man von Gott im Zusammenhang von unser Vater sprach. Unser Vater im Sinne von der Schöpfer. Aber niemals hätten sie gesagt, mein Vater. Das hat sich nicht gehört, das machte man nicht. Das wäre viel zu persönlich gewesen. Aber genau diesen Ausdruck verwendet Jesus hier. Und das hat mich erinnert an Römer 8, was dann Paulus auch später schreibt. Römer 8, ab Vers 14. Das hat Uwe eben auch schon zum Ausdruck gebracht. Denn so viele durch den Geist Gottes geleitet werden, die sind Söhne Gottes. Denn ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, wieder zur Furcht, sondern einen Geist der Sohnschaft habt ihr empfangen, indem wir rufen, Aber, Vater. Und das ist ja dieses Aber. Und das, wenn man das erklärt, das heißt Papa. Das ist eine ganz liebevolle Anrede. Und ein Jude zur Zeit Jesu oder auch heute wahrscheinlich noch, der würde das niemals wagen, Gott mit Aber anzusprechen. Aber genau in diese Stellung hat Jesus uns gebracht, dass wir ja auf einer Ebene sind, dass Gott unser persönlicher Vater geworden ist. Und das ist eine außergewöhnliche Botschaft.
Mal noch ein ganz anderer Gedanke. Es gibt Ausleger. Also Maria Magdalena, viele sagen, ja, Magdala war halt eine Stadt, da kam die her. Viele sagen, nee, das zieht sich da nicht drauf. Magdala kommt nämlich von, du hast es gesagt, gibt es auch einen Ort in Israel, Migdal. Oder dass der Name auf dieses hebräische Wort Migdal zurückgeht und das wird übersetzt mit Turm. Könnte also bedeuten, oder es wird auch manchmal auch übersetzt mit die Erhabene. Also nehmen wir mal an, vielleicht ist dieser Zusatz Magdala, die Erhabene, vielleicht ein Ehrenname gewesen für Maria. Ja, Petrus, da war der Fels, Thomas war der Zwilling, Jakobus und Johannes waren die Donnersöhne. Vielleicht war Maria die Erhabene. Und wenn wir überlegen, wo sie herkommt, was wir mit Sicherheit wissen, ist, dass von ihr 7 Dämonen ausgetrieben worden sind. Damals als Frau, da warst du schon nichts. Ja, aber als Frau, die auch noch von Dämonen besessen ist, da warst du mal so richtig gar nichts. Ja, wir wissen das ja aus der Geschichte mit Paulus und Silas. Dieser Wahrsagerin, die da war, die war auch besessen.
Ja, die wurde als Sache da, die wurde verschachert. Die hatte nur den Job, Wahrsagen. Sonst war die nix. Ja, wenn du von 7 Dämonen besessen bist, bist du ganz unten. Da hast du deine Identität vollkommen verloren. Ja, denk mal nochmal an die drei Freunde, an Daniel, die kriegen ihren Namen weggenommen. Wenn du keinen Namen mehr hast, bist du nix. Vielleicht ist das, Norbert, du hast mal die Frage so in den Raum gestellt, vielleicht ist das auch ein Stück weit das Geheimnis. Jesus sprach sie mit Namen an. Vielleicht hatte sie einen anderen Namen oder gar keinen Namen, hieß nur wie diese Dämonen, dass sie ihn daran erkannt hat, weil Jesus jeden kennt. Jesus kennt, auch wenn wir uns so fühlen, als wären wir nichts mehr, er kennt uns trotzdem, ja, beim Namen. Er hat alles für uns getan. Also, keine Ahnung, vielleicht war es ein Ehrenname, dieses Magdala, den Maria bekommen hat. Aber bleiben wir nochmal bei dem Turm oder bei dem Gedanken von Turm. Jesus erwähnt auch oder nutzt den Turm für eine Geschichte, Lukas 14. Und da geht es um Nachfolge. Maria Magdalena war eine Nachfolgerin. Und in Lukas 14, 27 bis 30 lesen wir, wer nicht sein Kreuz trägt und mir nachfolgt, der kann nicht mein Jünger sein. Denn wer ist unter euch, der einen Turm bauen will und setzt sich nicht zuvor hin und überschlägt die Kosten, ob er genug habe, ob er es zu Ende zu führen, damit nicht, wenn er den Grund gelegt hat und kann es nicht zu Ende führen, nicht zu Ende bringen, alle, die es sehen, anfangen, über ihn zu spotten. Da, wo Jesus Menschen begegnet, und das hat er ganz oft getan, auf ganz unterschiedliche Art und Weise, fordert er auf, folge mir nach. Mach etwas. Ne? Der Jüngling sollte alles verkaufen. Andere sollten ihm einfach hinterhergehen. Das hat Jesus oft gesagt. Ob er es zu Maria damals gesagt hat, nachdem er die Dämonen ausgetrieben hat, weiß ich nicht. Aber sie ist ihm nachgefolgt. Und sie hat die Kosten überschlagen. Aber du hast das auch schon gesagt, wo sie sich überall wiederfindet. Da, wo die Jüngerhelden sein sollen, da war sie nicht unterm Kreuz. Ja, Johannes war da. Aber sonst war da keiner. Zumindest nicht überliefert. Aber wer da ist, die werden uns dort genannt. Und da gehört Maria Magdalena zu. Und sie geht auch mit zum Grab. Sie ist unterwegs. Ja, und sie ist auch gehorsam. Ja, Jesus sagt, erzähl das meinen Brüdern und sie geht. Obwohl sie wahrscheinlich genau wusste, glaubt mir keiner, was ich hier erzähle. Abgesehen davon bin ich nur eine Frau. Das steckt alles da irgendwo drin. Maria, die Erhabene. Die Maria, die nachfolgt, die gehorsam ist, die, glaube ich, die Kosten überschlagen hat, Jesus nachzufolgen. All das, was sie auch in dieser Nachfolge investiert hat. Warum? Weil sie wusste, dass sie so kostbar ist und dass Jesus ihr ja eine neue Identität geschenkt hat. Und dass es sich lohnt, ihm nachzufolgen.